Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser außergewöhnlichen Folge Schräglesen hoch 2. Am Mikrofon begrüßen euch
Lara Lorenz
und Thilo Sauer. Ihr habt sicher mitbekommen, dass es in letzter Zeit, genauer gesagt seit dem Frühjahr, sehr ruhig geworden ist. Es lag nicht nur daran, dass Quarantäne herrschte und Lockdown und die Buchläden geschlossen hatten. Das hindert uns ja nicht daran, an Bücher zu kommen, sondern daran, dass ich und Lara, glaube ich, auch einfach sehr viel zu tun hatten und einfach kaum zum Lesen gekommen sind. Ein Beispiel, ich habe 2017 auf diesem Blog mal ein Tagebuchprojekt vorgestellt. Inzwischen sind literarische Tagebücher ja sehr angesagt oder waren es zumindest für kurze Zeit.
Und du warst dem Trend voraus, Thilo.
Ich war dem Trend voraus, genau. In dem Tagebuch ging es um Donald Trump. Also hat ein Leipziger Autor geschrieben über Donald Trump. Und weil diese Präsidentschaft und auch das Tagebuch, also zumindest die erste Legislaturperiode, vorbeigeht, habe ich das nochmal komplett gelesen. Ich habe mir alles kopiert in ein Dokument. Ich weiß, es waren ungefähr 1 Million Zeichen. Das hat sehr viel Zeit gekostet und ich konnte nichts anderes lesen in dieser Zeit. Aber mir muss ich dazu gar nicht sagen, weil das kann man auch woanders im Internet nachhören. Und bei dir war es auch stressig, Lara.
Ja. Also ich bin ja letzten Herbst nach Berlin gezogen und ich glaube, ich war den Frühjahr sehr beschäftigt damit, erstmal mit Corona zurechtzukommen und dann so in Berlin ankommen. Und ich glaube, ich habe das inzwischen sehr gut geschafft, aber da war auch nur sehr ausgewählte Zeit zwischendurch zum Lesen.
Und deswegen haben wir es auch nicht geschafft, beide die gleichen Bücher zu lesen in der Vorbereitung.
Ja, nee, war irgendwie schwierig. Aber ja. Ich glaube, es ist das erste Mal seit richtig langer Zeit, dass ich gar keins von den Büchern auf der Shortlist für den Buchpreis gelesen habe.
Echt? Also ja. Ich nehme mir ja immer viel zu viel vor. Ich, immer schon, wenn die Longlist rauskommt, denke ich mir, die liest du alle.
Ja, das ist eine Motivation, die ich nie habe.
Habe ich auch noch nie geschafft. Aber ich habe alle Leseproben gelesen. Ich habe mir gleich dieses Leseprobenheft, da habe ich alle durchgelesen. Und bei manchen war ich dann auch so, okay. Bei anderen war ich dann, oh, das klingt aber interessant. Die habe ich mir dann auch tatsächlich besorgt. Da bin ich aber auch noch nicht bei allen durch. Bei einem habe ich noch nicht mal angefangen, bedauerlicherweise. Aber ich fand auch das schon interessant. Genau, aber wir haben, wie gesagt, keine zwei Bücher ausgesucht, sondern wir haben jetzt einfach gesagt, okay, wir reden einfach mal über die Bücher, die wir jetzt einfach sowieso gelesen haben. Sozusagen das Lesehalbjahr oder bei mir war es eher eine Lesewoche, weil vorher bin ich nicht dazu gekommen, aber diese Woche hatte ich frei.
Bei mir ist es tatsächlich eher ein halbes Jahr. Ich habe diese Woche gar nichts gelesen.
Ja, das habe ich schon gehört. Ständig Stress, obwohl ja ständig nicht das funktioniert, so wie du es wolltest. Aber das macht
ja
noch mehr Stress.
Ja, diese Woche war bei mir irgendwie sehr durcheinander, weil Corona zweimal Pläne, die ich eigentlich für diese Woche hatte, so ein bisschen verhindert hat. Und ich glaube, ich war dann so gestresst, dass ich auch nicht lesen konnte, sondern mich irgendwie anders beschäftigt habe.
Ja.
Ja.
Da hat man dann irgendwie nie so den richtigen Kopf für. Ich finde, für viele Bücher braucht es dann doch mehr Ruhe. Gibt so Bücher, die kann man echt gut so gefühlt auf dem Laufband lesen. Aber es gibt auch viele Bücher, da muss man sich echt hinsetzen, Ruhe haben, einen Tee dabei haben. Genau, wir blicken jetzt einfach mal zurück. Ich habe aber erstmal eine Frage an dich.
Okay, ich bin gespannt.
Am Donnerstag war ich in der Redaktion beschäftigt und wir waren alle total aufgeregt, weil um 13 Uhr die Nobelpreisträgerin bzw. Nobelpreisträger verkündet wurde. Und wir haben alle schon gerätselt, wer es wird. Wird es vielleicht Adichie oder wird es N. Carson? Das waren so zwei Namen, die öfter genannt wurden. Oder Murakami, wo ich immer sage, Murakami wird es nie mehr. Und dann kam er raus und ich habe den Namen gar nicht gleich erkannt. Ich habe es dann erst beim zweiten Satz verstanden, dass das der Name ist. Luise Glick. Ich habe hier ein paar Gedichte von ihr dann sofort runtergeladen und gelesen. Aber du kanntest sie schon vorher.
Ja, ich find's mega lustig, dass ich sie schon vorher kannte. Und zwar, weil ich große Teile meiner Teenage-Zeit auf einer Website namens Tumblr verbracht habe, was so eine Blogging-Website ist, wo viele Teenager...
Dass man das schon wieder erklären muss. So lange ist es eigentlich gar nicht her.
Ja, da gehen viele Teenager hin, die so sehr, die sich sehr missverstanden fühlen, würde ich sagen. Ich habe mich auch sehr missverstanden gefühlt, deswegen war ich bei Tumblr. Und bin da unter anderem sehr in so eine Lyrik-Bubble reingeraten, wo Leute halt von irgendwelchen, vor allem nordamerikanischen LyrikerInnen Sachen gepostet haben. Und von Luise Glück war tatsächlich eine von den Personen, von der ich ja so ein paar Gedichte gesehen habe, die ich richtig, richtig gerne mochte. Und ich habe auch nie so ein komplettes Buch von ihr gelesen oder irgendwie Gedichte, die nicht im Internet veröffentlicht wurden. Ich hätte eigentlich sehr Lust, das mal zu machen, jetzt wo das auch alle anderen machen. Aber es ist schon ziemlich lustig, dass ich mal über diesen Namen gestolpert bin und jetzt hat diese Person den Literaturnobelpreis gekriegt.
Ja, ich dachte nämlich bloß, also ich wusste, ich habe es schon gefühlt so. Ich fühle mich ja jedes Jahr ein bisschen besser informiert in diesem riesigen Literaturbetrieb, aber ich dachte mir schon, hey, die werden das sagen, du wirst sie wieder nicht kennen.
War das letztes Jahr auch schon so? Wer hat letztes Jahr, nee, letztes Jahr wurde er nicht vergeben, ne?
Doch, letztes Jahr wurde vergeben, für beide Jahre, 2018 wurde nicht vergeben.
Ah, ja,
also
genau.
Also Peter Handke kannte ich tatsächlich, aber auch, weil der natürlich in Theaterkreisen sehr bekannt ist. Vor allem,
ich kannte den auch vorher, aus nicht so guten Gründen, aber ja, Theaterkreise sehe ich auch.
Ja, nee, ich habe tatsächlich damals Publikumsbeschimpfung gelesen, das fand ich schon sehr lustig. Das war aber auch, glaube ich, bevor dieses ganze Jugoslawien-Ding, bevor er das gemacht hat, was so ein bisschen komisch war. Und Olga Tokarczuk, wo aber, glaube ich, auch wieder jeder dachte, wer bitte? Wo dann wahrscheinlich so der kleine deutsche Verlag, der sie veröffentlicht, gedacht hat, das ist unsere Autorin, die haben hier einen Verlag. Das war, also ich war dann ja auch danach auf der Frankfurter Buchmesse, die ja aktuell offiziell nicht stattfindet. Und da hatte dieser Stand so ganz, ganz klein, dieser Verlag einen ganz kleinen Stand an so einer Ecke. Aber es hat sofort ins Auge gestochen, weil die dieses Plakat da hängen hatten und alle wussten, ah, das ist doch die Literaturnobelpreisträgerin. Das war cool.
Aber das finde ich ziemlich cool. Also auch, dass es dann Leute sind, die in so ganz kleinen deutschen Verlagen rausgekommen sind. Das ist wirklich, wirklich ziemlich cool.
Ich sag mal, ist ja bei Louise Glück jetzt fast ähnlich. Also ich sag mal, Luchterhand ist kein kleiner Verlag, der gehört zu einem großen Verlagshaus. Aber die haben vor Jahren diese Bücher rausgebracht, übersetzen lassen, 2 Stück. Und jetzt gibt's sie einfach gar nicht, weil es ist Lyrik. Die waren froh, dass sie die erste Auflage wahrscheinlich einfach durchbekommen haben. Und jetzt ist so, wir brauchen dieses Buch und die müssen jetzt erstmal die Rechte wieder neu verhandeln, weil die inzwischen schon wieder nicht mehr so klar sind. Richtig, richtig lustig. Aber ja, ich habe reingelesen und ich war auch sehr begeistert. Also ich habe quasi den einen Band, den sie selbst im Interview empfohlen hat, den habe ich angefangen zu lesen, Averno. Und ich bin sehr begeistert.
Aber auf Englisch oder hast du eine deutsche Übersetzung gefunden?
Auf Englisch.
Ah, okay.
Auf Deutsch kriegt man ja gerade nicht. Ich glaube, da kostet der irgendwie so 100, 150 Euro auf entsprechenden Seiten.
Und es ist ja so, dass Lyrik, ich meine, Lyrik kann auch sehr gut übersetzt sein und so, aber es ist auch sehr schön, Lyrik halt in der Originalsprache zu lesen.
Ja, ich finde Lyrik in Übersetzung ja auch immer am besten, wenn sie zweisprachig erscheint. Dann lese ich nämlich auch immer den englischen Part und nur an Stellen, wo ich hake, gucke ich dann auch rüber. Weil es gibt natürlich so Worte, wo ich denke, so verstehe ich nicht. Und selbst wenn ich sie dann ins Wörterbuch eingebe, ins Digitale, dann kommt trotzdem kein Ergebnis raus, weil das so Wortschöpfungen sind, die ich dann nicht so gleich verstehe. Und da finde ich es dann ganz gut. Aber ich glaube, ich habe es schon gut genug verstanden. Und es hat einen guten Klang. Das ist ja das, was bei Lyrik auch immer sehr wichtig ist. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich bloß mal ganz kurz klären, bevor wir zum nächsten Preis kommen, zu dem wir dann, glaube ich, wieder mehr sagen können. Nämlich zum Deutschen Buchpreis. Eigentlich hatten wir ja überlegt, ob wir das vorher machen, so wie wir das die letzten 2 Jahre, glaube ich, schon vorher gemacht haben. Ja. Dass wir uns 2 Bücher von der Shortlist nehmen. Genau, ist dieses Jahr nicht so ganz geglückt. Ich habe es jetzt.
Naja, fairerweise haben wir uns 2 Bücher ausgesucht. Ich habe sie dann nur nicht gelesen. Du hast sie gelesen. Ich habe sie nicht gelesen.
Aber ich habe sie auch erst jetzt im Nachhinein gelesen. Okay. Das heißt, ich habe es schon mit dem Bewusstsein gelesen, dass wir uns für den Siegertitel entschieden hatten.
Das fand ich auch ziemlich gut, dass wir hatten uns nämlich für Streulicht und den Siegertitel entschieden. Und ich finde es immer nett, wenn wir uns tatsächlich für die Bücher entscheiden, die auch gewinnen.
Ja, bin aber, also ich fühle mich immer ganz schwer. Ich tue immer so, als ob ich dann jetzt erraten könnte, wer wohl den Preis gewinnt. Aber ich liege nie richtig, nie bei diesem Ratespiel. Ebenso wie beim Nobelpreis liege ich nie richtig. Und auch in diesem Fall, ich hatte, wie gesagt, in die 6 Bücher habe ich dann auch alle noch ein bisschen mehr reingelesen. Die habe ich jetzt auch alle hier rumliegen. Und da hätte ich Anne Weber mit Annette, ein Heldinnen-Epos, um das mal komplett zu nennen, gar nicht als Siegertitel gesehen. Die hat bei mir eher so in der Mitte rangiert.
Was hättest du denn als Siegertitel gesehen? Nur um einmal deinen falschen Ratevorschlag nochmal zu hören.
Unser anderes Buch. Ich hätte tatsächlich eher Streulicht erwartet, weil ich das sprachlich einfach begeisternder fand. Aber dazu gleich mehr. Wir haben uns nämlich ausgedacht, damit wir uns nicht total verquatschen, was wir jetzt sowieso schon getan haben. Aber um das ein bisschen einzudämmen, dass wir uns hier eine Stoppuhr stellen, die uns sagt, wenn wir zu lange geredet haben. Die mache ich jetzt nämlich mal an und dann arbeiten wir uns durch unsere Bücher mal durch. Und so, jetzt läuft der Countdown unerbittlich ab. Und ich würde jetzt auch tatsächlich mit dem Siegertitel anfangen. Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber. Da geht es um eine tatsächliche Person der Geschichte, nämlich, jetzt habe ich den tatsächlichen Namen tatsächlich wieder vergessen, Anne Beaumanoir, mein Französisch ist nicht so gut, die während des Zweiten Weltkriegs in der Résistance aktiv war und da viel Botengänge gemacht hat und dann nach dem Ende des Krieges für die Unabhängigkeit Algeriens gekämpft hat und da auch zeitweise im Gefängnis war und dann später auch dort gelebt hat. Das hat Anne Weber als Versepos abgefasst, sozusagen. Also nicht sozusagen, das heißt, sie hat es als Versepos abgefasst und erzählt quasi dieses Leben, aber eben vor allem dieses Widerständige. Also es geht da nicht mehr so sehr um das, nachdem sie dann aus Algerien wieder weggezogen ist. Das handelt sie dann relativ kurz ab und die Frau lebt ja auch noch. Deswegen gibt es noch keinen endgültigen Schlusspunkt. Genau, das hat sie erzählt. Ich könnte eine kurze Stelle vorlesen, wenn du magst.
Finde ich sehr gut. Ich wollte gerade schon nachfragen, weil ich glaube, ich habe unter anderem dieses Buch nicht reingelesen, weil ich von dieser Sache mit dem Epos-Titel ein bisschen abgeschreckt war und mir das nicht so vorstellen konnte.
Lustigerweise.
Deswegen würde ich sehr gerne hören, wie das klingt.
Ja, lustigerweise, bevor ich anfange, ich habe das gelesen. Also Heldinnen-Epos, da dachte ich mir, okay, das ist ein schöner Gegenstück, weil es gibt ja viele Helden-Epen, aber wenige Heldinnen-Epen. Das fand ich ganz gut. Und als ich dann gelesen habe, dass es in Versen ist, dann war ich sofort dabei. Ich habe mir das Buch nämlich auch gekauft, bevor es auf der Shortlist stand. Weil ich zum Beispiel auch, wir haben ja gerade schon von Anne Carson gesprochen, die auch, ich glaube, es heißt Autobiography in Red. Das ist auch in Versen geschrieben und das liest sich sehr, sehr gut, finde ich. Und deswegen stehe ich eigentlich auf solche Sachen. Aber genau, ich lese dir mal vor, was ich mir rausgesucht habe, ist aus dem zweiten Teil. Ich hoffe, ich kriege das mit diesen Versen gut hin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber
ich bin gespannt.
Eingesperrt mit Algerierinnen merkte Annette, dass sie für ein Land kämpft, von dem sie keine Ahnung hat. Das heißt, sie setzt sich ein nicht für ein Land, sondern für Ideen, Gleichheit, Selbstbestimmung. Geht das überhaupt? Kann man denn für Ideen kämpfen oder sterben? Bleiben Ideen, für die einer kämpft, Ideen? Gerinnen sie nicht zu was Wirklichem, Verwaltungsapparaten, Menschen, Regelwerken, Fleisch und Blut? Eine Idee an sich, was ist das anderes als Luft, weltleerer Raum? Sie hat, merkt sie, für eine Wirklichkeit gekämpft, die sie nur aus der Zeitung kennt. So, ich habe das jetzt mal mitten im Vers abgebrochen, weil das noch relativ lang geht. Ich war auch sehr begeistert, also ich war sehr interessiert an dem Buch, weil wir haben ja vor drei Jahren, Kirio gelesen und das war ja ein sehr guter Roman, wie ich fand. Wir haben da, glaube ich, auch drüber gesprochen.
Ja, ich mochte das auch gerne.
Ich finde aber tatsächlich, dass dieses Buch ein bisschen was von dieser Leichtigkeit vermissen lässt.
Also wie gesagt, okay.
Also es ist natürlich ganz, ganz anders gelagertes Thema. Es ist natürlich sehr viel schwerer und sie schafft es dann aber ganz gut, dass aufzulockern, weil Anne Weber hat ein sehr gutes Gefühl für so einen leichten Humor, finde ich. Das macht es quasi nicht albern, was sie erzählt, aber sie gibt ja immer so eine leichte Note, weil, also ich kann mir sehr gut vorstellen, auch wenn man in einer schweren Situation ist, versucht man ja selber vielleicht sich so ein bisschen Leichtmut zu bewahren und das merkt man dem irgendwie so ein bisschen an, das macht es natürlich sehr angenehm, aber gleichzeitig hat es natürlich auch so sehr starke Momente, wo man manches vielleicht auch versteht. Es gibt eine Szene, die tatsächlich sehr beeindruckend war. Ich habe vorhin noch mal ein Interview mit ihr gehört, da hat sie die Stelle, von der ich jetzt erzähle, auch vorgelesen und das war tatsächlich sehr anrührend. Da geht es nämlich um den Freund von Annette, der Hauptfigur, der woanders hinfliehen muss und der dann von so Milizen, also Kollaborateuren, verprügelt wird, obwohl das gar nicht mehr nötig ist. Also das hat sie auch sehr geschickt gebaut, weil sie quasi vorher schon erwähnt, ach, die Deutschen, man merkt schon, dass sie quasi verlieren und alle merken das und rennen zur Resistance, um zu sagen, ich war dabei, bevor es zu spät ist. Aber die machen diesen Resistance-Kämpfer, diesen Widerstandskämpfer, sie verprügeln ihn und bringen ihn dann halt auch um und das ist halt so richtig grausam und da geht's halt auch so ein bisschen darum, wie so Machtverhältnisse auch verlaufen, ab welchem Moment, das beschreibt sie eigentlich auch ganz gut, es ja dann gar nicht mehr um den Widerstand an sich geht, sondern auch, jetzt merken sie, der Widerstand ist gar nicht mehr so notwendig, weil die Alliierten ja schon kommen, jetzt geht es quasi mehr um Vorherrschaft, weil natürlich vorher alle gegen die Nazis waren, das war dann irgendwie so, das hat alle vereint, aber dann ging es natürlich auch darum, dass man jetzt eher Kommunist oder Sozialdemokrat oder Christ oder so. Genau, was ich aber ein bisschen schwierig finde, ist nämlich, dass das mit den Versen nicht so hundertprozentig eingelöst wird, finde ich.
Was meinst du damit, dass es nicht so hundertprozentig eingelöst wird?
Also zum einen finde ich, hat es nicht so einen guten Rhythmus. Es holpert manchmal. Also es ist so ein freier Rhythmus. Und ich finde, bei so einem Vers-Epos, da wäre, glaube ich, so ein durchgezogener Rhythmus irgendwie besser gewesen. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich jetzt kein gutes Rhythmusgefühl habe, aber ich hatte so das Gefühl, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob es ein Prosatext ist, bei dem einfach nur öfter auf die Absatztaste gedrückt wurde. Also, aber man merkt natürlich auch, dass sie sich trotzdem Mühe gegeben hat, Betonungen zu setzen. Und das führt allerdings auch dazu, dass sie manchmal zu so komischen Konstruktionen im Satz greift. Und dadurch wirkt das manchmal so ein bisschen gewollt. So wie, wenn man selbst ein Gedicht schreiben will, um das auf irgendeiner Familienfeier vorzulesen und dann denkt, ach, das ist doch jetzt lyrisch, wenn ich das jetzt umdrehe, damit der Rhythmus oder der Reim stimmt. So hat sich das dann manchmal angefühlt und das war dann manchmal, oder so Einschübe, die Sätze unglaublich lang gemacht haben, einfach nur damit der Rhythmus stimmt. Das fand ich dann einfach, da hat ihm einfach so ein bisschen Leichtigkeit gefehlt in der Sprache.
Aber das heißt Leichtigkeit eher im Sinne von, wie, dass es sich leicht und natürlich anfühlt, wie es geschrieben ist.
Genau, dass es sich flüssig liest. Ja, das ist der Wecker.
Das ist der Wecker.
Genau, meine 7 Minuten sind um. Genau, also ich finde es eine spannende Geschichte, aber ganz unabhängig vom Buch ist es eine spannende Geschichte, weil es eine spannende Persönlichkeit ist, die übrigens auch eine Autobiografie veröffentlicht hat, die auch auf Deutsch erscheint. Aber ich finde, so im Sprachlichen, finde ich, liegt doch ein bisschen was im Argen, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ja, das hat mich nicht so hundertprozentig überzeugt. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, dass dieses Buch ausgewählt wurde. Es war alle anderen Bücher, von dem, was ich gelesen habe, da hat einfach alles gesessen. Das ist dann zwar auch mal Geschmackssache, aber dachte ich mir so, okay, warum ausgerechnet dieses Buch? Fand ich interessant, zumal, das ist jetzt gar nicht mehr das Buch an sich, sondern vielleicht mal kurz zur Shortlist. Ich fand, auf der Longlist ging es sehr viel um Gegenwart, um Familie, um so ein Gespür, wie geht's eigentlich gerade so, auch in Deutschland, aber vielleicht auch in der Welt. Ich hatte auch das Gefühl, es ging viel um so psychische Sachen. Aber auf der Shortlist, lustigerweise, war es dann wieder sehr historisch. Weil es gibt einen leichten Hang bei diesem Buchpreis, dass es um historische Sachen geht.
Ja, das ist ein Hang, der sich erkennen lässt, würde ich sagen. Ja,
der berühmte Wenderoman. Und auch dieses Buch fällt dann natürlich so rein, dieses Zweiter Weltkrieg, Widerstand. Das sind natürlich Themen, die man auf dem deutschen Buchmarkt sehr gut kennt. Ist natürlich spannend, dass es mal diese französische Sichtweise von einer Frau, die Frankreich sehr gut kennt, weil sie lebt in Paris und sie übersetzt auch aus dem Deutschen ins Französische. Also sie ist da sehr nah dran. Sie hat die Frau ja auch persönlich getroffen. Aber ja, ich bin nicht so überzeugt, nicht so glücklich mit dieser Entscheidung. Aber
also ich nehme so ein bisschen mit von dir, dass es an sich eine spannende Geschichte und eine spannende Person ist und grundsätzlich irgendwie eine gute Idee oder eine interessante Idee, mal einen Heldinnen-Epos zu erzählen, aber dass ich mich nicht zu sehr auf Versform und Sprache freuen sollte, weil es da manchmal hapert.
Sehr gut zusammengefasst. Okay, vielen Dank. Genau, ich drücke jetzt wieder auf die Timer-Knopf.
Willst du noch die Infos zu dem Buch sagen, falls Leute das lesen wollen?
Wir sollten Leute das lesen wollen, das vergesse ich jedes Mal. Genau, Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos. 208 Seiten lang, erschienen bei Mattes und Seitz. Übrigens nicht der erste Roman, der aus diesem Verlag gewinnt. Die haben ein gutes Händchen für gute Literatur, um das mal so nebenbei zu erwähnen. Genau,
gute Eigenschaft von einem Verlag. Ja.
Ja.
Das nächste Buch.
Das nächste Buch, Streulicht von Dennis Ode, ist ein Debütroman. Ich fand es ein bisschen lustig, dass alle so drauf rumgeritten sind, dass, oh, ein Debütroman auf der Shortlist. Letztes Jahr waren das gleich 3 Debütromane auf der Shortlist. Das ist jetzt keine große Sache. Ich finde, heutzutage werden junge AutorInnen relativ gut auch angeführt, dass sie meistens schon beim ersten Mal so einen richtig, richtig guten Roman rausbringen. Ich glaube, da gibt es ein gutes Lektorat dahinter. Genau, es geht um, ich weiß nicht, wie autobiografisch das ist, es geht um eine Ich-Erzählerin, die im Ruhrpott aufwächst. Ihr Vater arbeitet in der Chemiefabrik, ihre Mutter stammt aus der Türkei, ist nach Deutschland geflüchtet oder ausgewandert, geflüchtet trifft es nicht. Wenn, dann ist sie vor ihrer Familie geflüchtet. Und genau, es geht um dieses junge Mädchen, das quasi ans Gymnasium kommt, sich aber dort nie so richtig traut, irgendwie was zu sagen, weil sie sich immer nicht gut genug fühlt, weil ihr das auch so ein bisschen aus der Familie vermittelt wird. Und deswegen sagt sie nie was und deswegen kriegt sie schlechte Noten und deswegen darf sie nicht in die Oberstufe versetzt werden. Und dann macht sie das in der Abendschule aber, weil sie dann doch irgendwann ermutigt wird und heißt, okay, traust dich doch. Und dann macht sie ihr Abitur sehr viel später als alle anderen, was ich total spannend und ermutigend finde. Und fängt dann doch ein Studium an später. Und darf ich spoilern?
Also ich meine, ich werde dieses Buch auf jeden Fall noch lesen, aber du kannst ruhig spoilern.
Also es endet dann auch damit, dass sie dieses Studium auch beendet und dann einfach auf Jobsuche ist. Also eine Situation, mit der ich mich natürlich persönlich auch ganz gut identifizieren kann. Wenngleich ich es, glaube ich, sehr viel leichter hatte, würde ich jetzt im Nachhinein behaupten. Aber dieses Jobsuchen, da meine ich, ah ja, genau, das kenne ich ganz gut irgendwie. Was ich bemerkenswert fand an diesem Buch, also ich habe diese Leseprobe gelesen und dachte mir schon im ersten Moment, das klingt aber spannend. Also ich finde den Anfang natürlich auch am stärksten und deswegen würde ich den auch mal ganz kurz vorlesen.
Ja, gerne.
Ist natürlich immer ein bisschen billig, einfach die erste Seite zu lesen, aber die finde ich halt auch wirklich am bemerkenswertesten. Die Luft verändert sich, wenn man über die Schwelle des Ortes tritt. Eine feine Säure liegt darin, etwas dicker ist sie, als könnte man den Mund öffnen und sie kauen wie Watte. Niemandem hier fällt das mehr auf und auch mir wird es nach ein paar Stunden wieder vorkommen, wie die einzig mögliche Konsistenz die Luft haben kann. Jeder andere wäre eine Fremde. Auch mein Gesicht verändert sich am Ortsschild, versteinert zu dem Ausdruck, den mein Vater mir beigebracht hat und mit dem er noch immer selbst durch die Straßen geht. Eine ängstliche Teilnahmslosigkeit, die bewirken soll, dass man mich übersieht. Was ich so stark finde an diesem Buch, ist so diese, genau diese Form von Beobachtung. Dass sie so Sachen auf so eine Art beschreibt, dass man so wirklich ein Gespür für die Situation bekommt, also so wie sie diese Luft beschreibt. Und in dieser Luft liegt dann aber ganz viel. Das finde ich halt auf literarischer Ebene sehr spannend. Deswegen hätte ich es auch zugetraut, dass sie den Preis gewinnt, weil das halt auf so einer literarischen Ebene sehr gut funktioniert. Ein Kollege vom MDR hat gesagt, das kommt aus so einer, auch aus so einer französischen Tradition, Annie Arnaud, wo das auch so passiert. Ich bin mit der französischen Literatur nicht so gut vertraut, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, aber ich fand das ein gutes Argument. Und inhaltlich fand ich es aber auch sehr stark, weil es eben genau so etwas beschreibt, was ich, glaube ich, gar nicht so bewusst kenne, weil was diese Ich-Erzählerin, wovon diese Ich-Erzählerin berichtet, ist, dass ihre Eltern und auch ihr Vater, ihre Mutter ihr immer so ein bisschen zu verstehen geben, okay, fall bloß nicht auf, sonst gibt's Probleme. Und auch im Elternhaus, da gibt's Probleme mit Wutausbrüchen, also nicht unbedingt Gewalt, sondern Wutausbrüche vom Vater. Und deswegen bemüht sie sich auch dort, immer möglichst leise zu sein. Und was daraus folgt, ist dann eben, dass sie sich in der Schule nichts traut. Und deswegen quasi nicht wirklich dorthin kommt, wo sie eigentlich hinkommen könnte. Weil ihr nie jemand sagt, okay, du kannst dich trauen, du weißt doch was, du bist doch klug. Also, dass sie quasi durchs System rutscht, nicht weil sie faul ist oder dumm, sondern einfach, weil sie gewisse Codes nicht kennt oder sich nicht traut. Das wird ganz gut konterkariert, weil sie zwei Freunde hat, mit denen sie auch die ganze Zeit befreundet bleibt. Das finde ich auch sehr angenehm, weil ihre beste Freundin ist quasi so ein bisschen so ein High-Class-Girl. Also die geht zum Reitunterricht und die hat natürlich nur die besten Noten und beim Elternabend sitzt Mama natürlich ganz vorne in der Reihe und gibt zu allem ihren Senf dazu, weil mein Kind, also so wie man sich das richtig ein bisschen klischeehaft vorstellt, aber es ist natürlich schön, dass sie trotzdem die ganze Zeit zusammenbleiben und sich das nicht irgendwann auseinanderlebt. Das finde ich, macht es dann wieder ganz angenehm, obwohl es ja natürlich ein relativ bedrückendes Thema ist. Aber dadurch wird das natürlich auch so ein bisschen nochmal verdeutlicht, dieses, es geht eben nicht nur darum, ob man klüger ist als die anderen, sondern auch, dass man so Umgänge lernt. Das merkt man nämlich auch später im Studium, wo man immer das Gefühl hat, alle anderen wissen halt Bescheid, wie es läuft, nur sie eben nicht. Und sie kommen dann zwar auch durch, weil sie inzwischen gelernt hat, mit sowas umzugehen, aber man hat das Gefühl, es fällt ihr trotzdem schwerer als allen anderen, weil sie das halt von zu Hause nicht kennt, weil ihr Vater halt immer, der geht arbeiten, der kommt nach Hause und dann bleibt er zu Hause, weil er bloß nicht auffallen will.
Genau. Ich glaube, das ist voll, also sowohl für die Menschen, die dieses Gefühl, mit dem man versucht, so wenig aufzufallen, wie möglich nicht kennen, als auch für die Menschen, die das kennen, dass es, glaube ich, für beide Gruppen voll das hilfreiche Buch sein kann von dem, was du beschreibst. Weil ich glaube, was du meinst, wenn man das nicht selber kennt, weiß man das vielleicht gar nicht und hat das gar nicht auf dem Schirm, dass das passieren könnte. Und ich glaube, wenn man sich so fühlt, ist es eine Erfahrung, die total isolierend sein kann, weil es sich ja anfühlt, wie ich bin die einzige Person auf der Welt, der es so geht. Ich kann es niemandem erzählen und niemand wird mich jemals verstehen. Und das stimmt ja überhaupt nicht, sondern es gibt Leute, die das nachvollziehen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da sehr hilfreich sein kann, so ein Buch zu finden, ja, das einem zeigt, dass man nicht allein ist.
Ich finde es halt auch andersrum, es klingelt gleich, deswegen gucke ich schon so zur Seite. Ja. Ich finde es auch von der anderen Seite her ganz spannend, weil, also ich bin jetzt ja auch kein Mensch gewesen aus dem Akademikerhaushalt, dem die Eltern immer gesagt haben, na hier, das musst du so machen, das musst du so machen, das musst du so machen. Für meine Eltern war es auch ein bisschen Neuland. Aber natürlich war ich trotzdem in einer privilegierten Position, weil ich noch andere Sachen machen konnte in meiner Freizeit, wie Musikunterricht. Das hilft ja auch ungemein. Oder ich bin ans Theater gegangen und durfte da mich ausprobieren. So eine Sachen haben mir halt sehr geholfen. Und meine Eltern haben mich da ja auch unterstützt. Aber genau das
oder
passiert
so Sachen,
dann. Genau, dass man
sich oder so Sachen wie das.
Entschuldigung, du.
Oder so Sachen wie, dass du halt als weiß und auf jeden Fall in Deutschland geboren wahrgenommen wirst und Leute dich nicht hinterfragen, warum du zum Beispiel an Orten wie an einem Theater oder an der Uni bist, was, glaube ich, Sachen auch sehr viel einfacher macht.
Genau. Darauf wollte ich hinaus, dass man einfach so ein bisschen merkt, okay, wie leicht man es dann doch hatte. Dass man halt nicht sagt, ja, meine Eltern hatten jetzt keinen BMW, sondern nur ein Ford, was auch immer noch ein gutes Auto ist, weil es nicht gebraucht gekauft war, dass man das auch immer ein bisschen selber reflektiert, wenn man selbst dafür offen ist. Und was du mit dem Weißsein ansprichst, das finde ich übrigens auch sehr spannend, weil es gibt natürlich so diese Momente, wo es um Herkunft geht, weil sie hat eine türkische Mutter, das sieht man ein bisschen an und sie heißt ja auch die Figur im Roman heißt Dennis, mit Z geschrieben und die Mutter sagt immer ja, aber benutzt diesen Namen. Also sie hatte quasi einen geheimen Namen, weil das quasi der ausländische Name ist. Aber das Spannende ist, das kommt nur so ganz selten vor und wirkt dadurch umso erschreckender, weil es dann immer heißt, ja, das ist doch aber eigentlich gar kein Problem, weil es ist ja offiziell kein Problem. Aber es geht halt nicht die ganze Zeit um so eine Rassismus- und Migrationserfahrung, sondern um was viel Allgemeineres, nämlich, dass andere Menschen es schwerer haben, als man selbst zum Beispiel, als ich zum Beispiel. Und das finde ich halt irgendwie ganz stark, weil es das auf eine viel größere Ebene zieht. Und deswegen hätte ich gedacht, ist das der Preisträger.
Okay, also ich nehme aus dieser Beschreibung mit, dass du dieses Buch sehr empfehlen kannst. Ich habe auch wirklich, hatte davor und jetzt noch mehr sehr große Lust, es zu lesen, dass es ein sprachlich sehr gutes und sehr präzises Buch ist, das Stimmungen einfängt und dass es ein Buch ist, das einen dazu bringt, über so eigene Privilegien und eigene gesellschaftliche Positionierung nachzudenken. Ja?
Genau, sehr gut zusammengefasst.
Das klingt sehr wie ein Buch, das ich lesen möchte.
Ja. Legsemester ist ja hoch. Ich hoffe, ich kann das nachher bei dir auch so gut zusammenfassen. Die Info für alle, die es interessiert, Dennis Ode, Streulicht, 290 Seiten erschienen beim altehrwürdigen Verlag Suhrkamp. Genau, und ich habe noch ein drittes Buch, das hat Lara quasi ausgesucht, weil sie meinte...
Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen geschummelt, das ist, als ob ich 4 Bücher hätte, ich habe noch nicht alle davon gelesen.
Das tatsächlich sehr gut dazu gepasst hat. Das heißt, Die Elendin von Anna Meyer, ich buchstabiere einmal den Namen, weil bei Meyer muss man das, muss ich im Buchladen nämlich auch, M-A-Y-R, eine Journalistin, die selbst, das beschreibt sie in diesem Buch, aus einem, ich habe vergessen, den Wecker zu stellen, fair muss es bleiben, die selbst aus einem Haushalt von Arbeitslosen stammt und jetzt aber unter anderem für die Zeit schreibt. Und sie hat dieses Buch geschrieben, weil es ihr auch so ein bisschen darum ging, so ein bisschen das Stigma, das Arbeitslosen anhaftet, ein bisschen dagegen zu schreiben und auch vielleicht ein bisschen auf die Probleme, die arme und nicht arbeitende Menschen haben, hinzuweisen. Und ja, da auch, glaube ich, ein bisschen, schon ein bisschen quasi einen Finger in die Wunde zu legen. Das macht sie die ganze Zeit aus einer sehr persönlichen Perspektive. Ich lese auch wieder ein kurzes Stück vor, aus relativ vom Anfang des Buches, das das, glaube ich, ganz gut zeigt. Oft kommt die Wut beim Smalltalk. In einer Redaktion saß ich vor ein paar Jahren neben einem Kollegen, der ungefähr so alt war wie ich, Anfang 20. Als wir darüber sprachen, in welchen Gegenden wir aufgewachsen waren und ich den Namen meines Viertels nannte, sagte er, da gibt es ja ganz schön asoziale Gegenden. Ich war mal für ein Uniseminar dort. Es ging um Abgehängte. Wir haben an Türen geklingelt und mit Leuten geredet, wie der da so aufmacht. Natürlich ging er davon aus, ich hätte auf der guten Seite des Viertels gewohnt. Auf der Seite mit den Einfamilienhäusern. Nicht auf der Seite mit den Plattenbauten, die für Feldversuche von Soziologiestudenten geeignet ist. Dass er dabei auch meine Eltern betrachtet haben könnte und dass er auch über sie hätte reden können wie über Zootiere, empörte mich. Einerseits, weil ich mich denjenigen, die er für asozial hält, zugehörig fühle, den Menschen, neben denen ich aufgewachsen bin und die in der öffentlichen Wahrnehmung unter einer Schicht aus Vorurteilen existieren, die so dick ist, dass sie zu ersticken drohen und dass kaum jemand ihre Realität darunter sieht. Andererseits, weil ich mich auch ihm, dem Kollegen, zugehörig fühle. Genau, das war ein kurzer Eindruck. So bleibt es auch relativ lange im Buch, finde ich, dass sie da aus so einer eigenen Perspektive immer berichtet, aber natürlich auch mit Zitaten aus anderen Artikeln so ein bisschen das belegt, dass das natürlich nicht nur ihre eigene Perspektive ist, aber es geht ja, glaube ich, auch viel darum zu sagen, was zum Beispiel falsch läuft im Reden über Arbeitslose, über arme Menschen, denen ja, ich glaube, es bricht schon langsam auf, aber die natürlich, ich kenne das auch, also habe das auch oft gehört, so vor 10, 15 Jahren hing hier natürlich immer so ein Stempel an von faul, von unwillig und so weiter und so fort.
Vielleicht als Kontext, was ich, oder wie ich auf dieses Buch gekommen bin.
Ja.
Anna Meyer hat vor der letzten Bundestagswahl einen, ich weiß, gibt es auch einen Text, weil ich habe das damals als Radiobeitrag gehört, darüber gemacht, warum ihre Eltern nicht wählen. Und hat quasi damit argumentiert, dass ihre Eltern als langzeitarbeitslose Menschen, dass es keine Partei gibt, die tatsächlich ihre Interessen vertritt. Und es war auch so ein sehr, sehr persönliches Stück, was, glaube ich, auch, also in meinem Umfeld haben das wahnsinnig viele Menschen gehört und irgendwie drüber geredet. Und ich, also sie bezieht sich auch am Anfang von ihrem Buch auf dieses Radiostück und sagt, dass sie das jetzt vielleicht nicht nochmal so machen würde, weil sie das Gefühl hat, sie schuldet Menschen vielleicht auch nicht so ihre persönliche Geschichte und hat noch so andere Argumente dafür. Und dadurch bin ich, glaube ich, auf dieses Buch, also auf sie als Person und dann auf dieses Buch aufmerksam geworden. Und ich glaube, aus der Perspektive macht es sehr viel, oder ist es sehr logisch, dass es so ein sehr persönlicher Ansatz zu dem Thema ist.
Ich finde es auch total angenehm, dass sie sich selbst aber immer so ein bisschen hinterfragt, immer so, ja, das sag ich jetzt, das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Und also sie sagt ja auch selbst oft, dass sie so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, weil sie ist ja quasi in so einer, also die Zeit, ich glaube, das ist ja schon, also ich war noch nie in der Zeitredaktion, ich lese das bloß manchmal, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen elitärer, auch von den Leuten, die da, also es sind sehr, ist ja auch eine Zeitung für Akademiker, wenn man ganz ehrlich ist. Und dementsprechend ist auch die Redaktion, denke ich, und da fühlt man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen fehl am Platze. Selbst wenn man studiert hat, fühlt man sich da vielleicht manchmal ein bisschen fehl am Platze und keinen Doktortitel hat. Das, was sie mir erzählt hat, das war gar nicht so viel Neues, fand ich. Vieles von dem kannte ich schon, auch als Gedanken, den ich die ich mir selbst gemacht habe. Das hat mich jetzt nicht so komplett überrascht, aber das ist natürlich auch eine Frage des eigenen Standpunktes, wie sehr man sich damit beschäftigt. Es ist natürlich immer die Frage, wen erreicht man mit so einem Buch? Sind es nicht die Leute, die sich sowieso schon damit beschäftigen oder eben die Leute, die man erreichen will, ob man die dann wirklich noch erreicht? Ich fand aber, und deswegen habe ich das jetzt auch unbedingt mit reinnehmen wollen, es hat sich so gut gedeckt mit Streulicht von Dennis Ode, weil so vieles, was sie in diesem Buch beschreibt, ist natürlich ein bisschen was anderes. Das sagt sie ja auch, dass Arbeitslose natürlich nicht das Gleiche sind wie Geringverdienende, weil Geringverdienenden trotzdem immer noch zugestanden wird, dass sie fleißige Teile der Gesellschaft sind, während Arbeitslose immer bloß Schmarotzer in Anführungszeichen sind. Aber trotzdem gab es so viele Momente, wo sie es so gedeckt hat, wo man noch gemerkt hat, dass beides Sachen erzählt, die einer Realität, einer Wahrheit entsprechen. Das fand ich irgendwie total faszinierend, dass sich das so wunderbar ergänzt hat. Also deswegen ist es wirklich eine Empfehlung, das zusammenzulesen. Beide Bücher gewinnen dadurch. Ich fand es dann manchmal vielleicht auch ein bisschen zu persönlich, weil es mich dann nicht so abgeholt hat. Das ist wirklich Geschmackssache. Hinten raus, also ich weiß nicht, es wirkt dann auch ein bisschen, also sie erzählt auch manchmal, bezieht die Situation von dieser Corona-Krise mit ein. Das finde ich total faszinierend, weil ich mir denke, die gibt's ja noch gar nicht so lange und trotzdem liegt hier schon so ein Buch. Aber es gibt ja auch andere Bücher, die über nichts anderes sprechen. So, das vorletzte Kapitel, das hat mich tatsächlich sehr interessiert, weil sie da auch ein bisschen darüber redet, wie Hartz IV überhaupt entstanden ist. Das war mir nur in groben Zügen bewusst und sie, das erzählt sie sehr, sehr gut, auch mit Zitaten aus Protokollen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und das letzte Kapitel, da versucht sie so einen Ausblick zu geben. Da diskutiert sie zum Beispiel die Frage von bedingungslosen Grundeinkommen. Da verliert es so ein bisschen an Kraft, finde ich. Was aber natürlich auch schwierig ist, weil letztlich ist ihr Punkt, ja, wir können darauf aufmerksam machen, dass es echt ein Problem ist. Da müssen wir anders drüber reden. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft aus diesem Buch, die ich auch mitgenommen habe, wo ich auch denke, dass es stimmt. Wir sollten da wirklich anders drüber reden. Also über Menschen, die keine Arbeit haben. Weil ich mir auch, also ich denke mir auch immer, Menschen, die keine Arbeit haben, haben ja nicht versagt. Es braucht einfach, also wenn es keine Vollbeschäftigung gibt, weil es nicht genug Stellen gibt, dann muss halt auch jemand arbeitslos sein. Das gehört einfach dazu und die darf man dann nicht hinten runterfallen lassen. Das sind nicht zwingend faule Menschen. Und was ich auch schön fand, wie sie gegen Ende gesagt hat, klar gibt es immer auch schwarze Schafe. Es gibt auch in den Vorständen schwarze Schafe. Aber man muss Menschen einfach generell Vertrauen entgegenbringen und vor allem, glaube ich, auch dieses Messen mit zweierlei Maß. Also, ich merke gerade, während ich drüber rede, ich habe, glaube ich, doch einiges mitgenommen, aber dennoch fand ich den Roman wesentlich spannender als das Sachbuch.
Okay, ich nehme mit, es ist eine gute Ergänzung, Die Elenden zu Streulicht zu lesen. Du hast schon inhaltliche Dinge mitgenommen, auch wenn du vieles schon wusstest und fandest, dass es gegen Ende nicht mehr ganz so stark war. Ich würde vielleicht auch als Ergänzung sagen, weil ich ja sehr gerne Sachbücher lese und auch sehr viele Sachbücher lese, dass ich in meinem eigenen Muster gemerkt habe, zu der Frage, mit wem erreicht sie vielleicht mit diesem Buch, dass ich tendenziell Sachbücher am liebsten über Themen lese, mit denen ich mich schon beschäftigt habe. Weil wenn ich ein Sachbuch schreibe, sind es ja immer ausgewählte Informationen und eine sehr ausgewählte Art und Weise, welchen Teil von diesen Informationen ich präsentiere. Und jetzt gar nicht, dass Leute irgendwie die Wahrheit verfälschen, aber es ist halt einfach eine sehr subjektive Perspektive auf Themen. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich diese subjektive Perspektive besser einordnen und mehr mitnehmen kann, wenn ich eh schon was über das Thema weiß. Deswegen habe ich festgestellt, dass ich sehr wenige Sachbücher über Dinge lese, mit denen ich mich nicht auskenne. Und viele Sachbücher über Themen, mit denen ich mich schon ein bisschen mehr auskenne, weil mich dann quasi die Perspektive von der Person interessiert und wie Zusammenhänge hergestellt werden. Und ja, ich habe Die Elenden erst in einem Viertel gelesen, deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Aber ich finde, dass Anna Meyer auch sehr angenehm schreibt.
Mir war es manchmal ein bisschen zu flapsig.
Ah, ich mag das richtig gerne, aber ich mag das auch bei anderen Leuten.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil es nicht so ein durchgehender Stil ist, sondern da taucht manchmal so auf und so, okay, das ist jetzt aber komisch. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so,
das Zeit ist versucht,
glaube ich, auch manchmal so einen Stil so reinzubringen, so ein bisschen, ja, ein bisschen locker. Ich stimme ja auch grundsätzlich zu, ich lese natürlich auch lieber Sachbücher von Themen, von denen ich Ahnung habe, in der Hoffnung, dass es dann noch was Neues gibt. Und ich habe ja auch was Neues entdeckt. Ich glaube, das Problem ist ja kein richtiges Problem, aber es ist halt ein politisches Buch. Ja. Das, glaube ich, auch eine politische Kraft gerne haben möchte. Und da fragt man sich dann, lesen das die Leute, die dann, damit sich dann sowas entwickeln kann, damit sich wirklich was ändert, wie sie sich das Buch wünscht. Das ist halt das, was ich so ein bisschen befürchte sozusagen, dass ich, möchte ich dem Buch gar nicht vorwerfen, sondern das ist halt, glaube ich, ein bisschen das Bedauerliche, dass die Leute, die daraus vielleicht mehr lernen könnten als ich, das wahrscheinlich auch gar nicht lesen werden.
Ja, voll. Ich glaube, das ist ein Grundproblem, was politische Bücher leider haben.
Ja,
meine große Strategie ist es, solche Bücher dann Menschen in meiner Familie zu schenken, die sie vielleicht normalerweise nicht lesen würden. Funktioniert ganz gut.
Clever, clever. Gut, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Jetzt sind deine Bücher dran, die, glaube ich, ein bisschen weitergehen als meine, die fast nur von der Shortlist stammten.
Ja, meine Bücher, weil wie gesagt, ich habe nichts von der Shortlist gelesen bisher. Meine Bücher sind sehr weit verteilte Sachen, die ich dieses Jahr oder seit dem Frühjahr gelesen habe. Und das erste Buch, das ich dabei habe, ist tatsächlich ein Roman und der heißt Süßwasser von Akwaeke Emezi. Akwaeke Emezi ist eine nicht-binäre Autorin und ich weiß nicht so richtig, was für Pronomen ich für diese Person im Deutschen am besten verwende. Deswegen werde ich versuchen, einfach keine Pronomen zu verwenden. Ja, in Süßwasser geht es nämlich auch, ich glaube, es ist ein relativ autobiografischer Roman. Ich glaube, das hat die Autorin auch gesagt an einer Stelle. Und es geht um Ada, eine Person, die in Nigeria geboren wird und da aufwächst und dann in den USA lebt und da studiert. Und diese Person Ada hat quasi mehrere Persönlichkeiten. Und die Kapitel sind quasi immer aus der Perspektive von verschiedenen Teilen ihrer Persönlichkeit geschrieben. Also manchmal von Ada selbst, aber manchmal eben auch von anderen Teilen. Und ich würde mal einen Teil vorlesen, der eben nicht von Ada selber erzählt wird, in dem es, also falls Leute das nicht hören wollen, in dem es um einen Suizidversuch geht. Ich schaute zu, wie es von da an bergab ging. Ich schaute zu, wie Ada mit Hassan sprach, als wäre nichts geschehen. Und dann plötzlich nicht mehr, als wäre das Unwirkliche, das ich den ganzen Morgen über aufgebaut hatte, nicht gerade zerstört worden. Kurz bevor sie auflegte, sagte sie es ihm. Ich habe etwas Dummes gemacht. Sie bezeichnete es nur so, weil sie wusste, dass er es so bezeichnet hätte. Was hast du getan? Ich habe ein paar Pillen genommen. Was? Ich habe ein paar Pillen genommen. Ein paar? Wie viele hast du genommen? Ada sagte nichts. Wie viele hast du genommen, Ada? Sie versuchte, es wie einen Witz klingen zu lassen. Ganz schön viele. Fuck, was? Nein, nein, also es ist alles gut. Ich rufe dich gleich zurück. Ich muss eine Freundin anrufen und dann ist es gleich geklärt. Ada legte auf und drehte sich zu ihrem Computer. Erstarrt schaute ich zu. Einfach so. Alles vorbei. Sie skypte jetzt, sie erklärte einer Freundin, was passiert war, fröhlich und munter auf eine Weise, die wahrscheinlich obszön war. Ihre Freundin wurde panisch. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Fragte sie immer wieder. Nein. Zumindest waren Ada und ich, was das anging, immer noch einer Meinung. Du brauchst niemanden anzurufen. Es wird alles gut. Ich übergebe mich jetzt gleich. Ich habe nicht so viele genommen. Es wird alles gut. Warte einfach kurz. Ja, so klingt dieses Buch. Und ich habe am Anfang sehr damit gekämpft und mit der ersten Hälfte davon. Ich glaube, ich habe 3 Monate oder so gebraucht, um so über die Hälfte von diesem Buch hinwegzukommen, was, glaube ich, zum Teil an dem Buch lag und zum Teil an meiner nicht vorhandenen Konzentration während Corona im März. Und auch daran, dass es am Anfang eben viel in Nigeria spielt und sich sehr viel auf eine Kultur bezieht, von der ich einfach keine Ahnung habe. Und deswegen fand ich es richtig, richtig schwer, Referenzen zu verstehen, weil ich Begriffe nicht kannte, weil ich mit bestimmten Kontexten nicht vertraut war und habe mir deswegen, glaube ich, richtig schwer getan. Und eigentlich neige ich ja dazu, Bücher aufzuhören, wenn ich mir damit schwer tue. Und ich bin sehr froh, dass ich das bei Süßwasser nicht gemacht habe, weil ab dem Zeitpunkt, wo sie in den USA lebt, fand ich es sehr viel leichter mitzukommen, weil ich halt den Kontext besser kenne und irgendwie mehr damit anfangen konnte. Und von da an fand ich es einfach ein wahnsinnig faszinierendes Buch, was, glaube ich, eine Geschichte erzählt, die ich so in dem Sinn noch nie gehört habe. Also quasi von einer Person, die mehrere Persönlichkeiten hat und die das aber nicht als Problem ansieht per se. Sondern es gibt da halt einfach diese verschiedenen Persönlichkeiten, die irgendwie verschiedene Aufgaben übernehmen und die verschiedene Rollen haben und die auch untereinander interagieren und die letzten Endes dazu beitragen, dass sie halt zu der Person wird, die sie dann am Ende von diesem Buch ist. Und da passieren ganz viele sehr, sehr schlimme Sachen zwischendurch und es geht, glaube ich, allen Persönlichkeiten zwischendurch sehr schlecht. Und also auf so eine Art und Weise aber eine Persönlichkeitsentwicklung erzählt zu bekommen und auch mit diesen verschiedenen Stimmen erzählt zu bekommen, die halt auch alle einfach komplett anders sprechen. Also man merkt daran, wie es geschrieben ist, wer gerade spricht, selbst wenn es nicht über jedem Kapitel drüber stehen würde, was es tut. Und davon war ich sehr fasziniert und auch sehr angetan. Also ich habe auch sehr, sehr Lust, noch mehr Bücher von dieser Person zu lesen, weil ich es einfach richtig gerne gelesen habe, nach dem Punkt, wo ich es nicht mehr so sehr anstrengend fand.
Glaubst du, es hätte geholfen, wenn du dich vorher mehr über Nigeria informiert hättest?
Also ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich, weil ich ja Chimamanda Ngozi Adichie so gerne mag, gar nicht so wenige Bücher über Nigeria gelesen habe bisher, weil ich halt mindestens 4 Bücher von ihr gelesen habe, die sich auch so auf diesen Kontext beziehen. Aber ich glaube, es ist halt immer so ein sehr abstraktes Drüberlesen gewesen bei mir. In den Romanen aus der Perspektive von anderen Menschen. Und ich weiß auch nicht, ob... Also vielleicht hätte ich mich besser in dem Buch zurechtgefunden, aber ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich auch einfach noch nie in Nigeria war, dass es sehr schwierig, glaube ich, für mich gewesen wäre, mir da leichter zu tun. Und ich finde es auch okay. Ich finde es auch okay, dass ich mir damit schwer getan habe.
Und wenn die Figur ist, also ich gehe mal davon aus, dass diese Non-Binary, diese Frage von Non-Binary und Geschlechterzugehörigkeit ja wahrscheinlich auch eine Rolle spielt durch diese vielen Persönlichkeiten. Besteht da nicht irgendwie so eine Gefahr, das zu pathologisieren?
Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die thematisiert wird in dem Buch. Also wenn ich mich daran erinnere, gibt es auch einen Part, wo darüber gesprochen wird, ob das was Pathologisches ist und ob man das irgendwie jetzt ändern muss. Und es wird aber dann eingeordnet eben in eben dem bestimmten so kulturellen Kontext in Nigeria. Und es gibt quasi auch einen Begriff in Igbo, also einer Sprache, die quasi in der Region gesprochen wird, für Menschen, die quasi Götter in sich haben oder die Teile von Göttern in sich haben und die deswegen quasi mehrere Persönlichkeiten haben, weil sie eben nicht nur der eigene Mensch sind, sondern eben unter anderem Zugang zu so einer göttlichen Welt haben, die sich in ihnen ausdrückt. Und das wird am Anfang, glaube ich, sehr viel angedeutet, was ich alles nicht verstanden habe, und dann am Ende quasi mehr aufgelöst. Und das ist irgendwie, glaube ich, wie so sehr die Kurve gekriegt wird, dass es überhaupt nicht pathologisiert wird.
Okay. Ich finde es aber übrigens ganz interessant. Für mich klingt das nämlich so, wenn du sagst, alle Figuren haben so ihre eigene Sprache und man weiß sofort, wo man ist. Das kommt schon sehr nah dran an so ein Theaterstück.
Voll, ja. Auch, ja.
Wo ja auch immer alle Figuren ihre eigene Sprache haben. Und ein Dramatiker hat mir mal gesagt, Lukas Bärfuß, eigentlich, wenn der Theatertext gut geschrieben ist, dann muss man die Figuren vorne gar nicht mitlesen, weil man im Text schon sofort sieht, wer da spricht. Das braucht man dann quasi gar nicht. Nur um zu sagen, wir haben nicht überlegt, ob wir vielleicht Theaterstücke mal lesen. Und Lara ist immer so, ach nee, das ist nicht so meins vielleicht. Vielleicht ja doch, wenn ihr das gefallen hat, dann ja vielleicht doch.
Das ist ein sehr guter Punkt, da habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht.
Okay, was nehme ich jetzt mit? Auf jeden Fall, glaube ich, ist es eine sehr spannende Leseerfahrung gewesen. Man braucht am Anfang vielleicht ein bisschen Langmut, ein bisschen Kraft, vielleicht auch ein bisschen Offenheit, um weiterzulesen, weil man vielleicht nicht alles versteht. Da braucht man, glaube ich, manchmal ein bisschen Durchhaltevermögen, aber das macht auch Spaß, finde ich. Es hat auf jeden Fall einen guten Sprachstil, wenn man alle Figuren untereinander unterscheiden kann. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend und handwerklich gut gemacht. Und dass es eine sehr faszinierende Form ist, Persönlichkeitsentwicklung zu beschreiben. Also ich finde tatsächlich auch, dass es interessant klingt. Auch weil das, glaube ich, ein Thema ist, das literarisch viel zu selten behandelt wird.
Ja, ja, ich fand, das war eine sehr gute Zusammenfassung von dir.
Du hast so viel Druck aufgebaut. genau, die Info, das Buch ist auf Deutsch erschienen, im Eichborn Verlag, Akweke Amazi, habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
Genau.
Süßwasser heißt er auf Deutsch. Wie viele Seiten hatte?
Moment, muss ich nachgucken. Habe ich nicht aufgeschrieben. 285 Seiten.
285 Seiten. Klingt nach einer guten Leseempfehlung. Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Ich werde mir dieses Buch besorgen.
Sehr gut, ja, ich kann es wirklich sehr empfehlen.
Ich gesehen habe, der Einband war rot. Dein nächstes Buch ist auch rot, glaube ich.
Ja, mein nächstes Buch ist auch rot. Und es ist auf Englisch. Ich dachte, es gäbe eine deutsche Übersetzung. Aber ich glaube, es gibt keine Übersetzung. Das Buch heißt Red Parts, Autobiography of a Trial von Maggie Nelson.
Genau, und Maggie Tino Nelson weiß, hatten wir ja schon mal.
Ja, dass ich Maggie Nelson ganz toll finde. Und wir haben auch im Podcast mal über ihr Buch Die Argonauten gesprochen.
Ein
das
sehr
gibt
gutes
es auf
Buch.
Deutsch. Und in The Red Parts geht es um den Mord an ihrer Tante Jane, die umgebracht wurde, als sie studiert hat und von der Uni in ihre Heimatstadt trampen wollte und die dann, man weiß nicht ganz genau, was passiert ist, anscheinend bei einer Person mitgefahren ist, die sie dann ermordet hat. Und darum, also Maggie Nelson hat diese Tante nie kennengelernt. Und Jahre später, während sie weirderweise gerade in einem Gedichtband über diese Tante und den Mord an der Tante und der Familiengeschichte sitzt, kommt plötzlich ein Mensch von der Kriminalpolizei und sagt, ja, wir haben neue Hinweise gekriegt, wir eröffnen das Verfahren nochmal. Und es wird dann quasi 30 Jahre oder wie viele Jahre auch immer später nochmal dieses Verfahren geführt. Und es ist so sehr klassisch Maggie Nelson, es ist kein richtiger Roman, es ist auch kein richtiges Sachbuch, es ist auch nicht so richtig Essays, es ist halt irgendwo in der Mitte zwischen diesen ganzen Sachen.
Ein literarischer Tatsachenbericht.
Ja, genau. Das ist eine gute Beschreibung. Und ich finde, es ist sehr anders als ihre bisherigen Bücher, die ich gelesen habe und auf jeden Fall sehr viel zugänglicher als die Argonauten, die ja schon auch sehr theoretisch und akademisch zwischendurch waren. Und das ist The Red Parts gar nicht so sehr. Es werden auch nicht so viel irgendwelche fancy PhilosophInnen darin zitiert. Und stattdessen geht es, es ist wieder ein sehr persönliches Buch, aber so persönlich auf so einer anderen Ebene, weil es nicht so sehr um irgendwie Liebesbeziehungen von Maggie Nelson geht, sondern sehr viel um die Auseinandersetzung mit sich selbst und die Auseinandersetzung mit Familie und der Frage, wie trauere ich um eine Person, die ich eigentlich nie kannte und wie kann ich die Geschichte von der Person erzählen, die ich eigentlich nie kannte und wie geht meine Familie damit um und auch wie gehen andere Menschen mit Mordfällen um. Also weil dieser Fall von ihrer Tante und der neue Gerichtstermin dann super viel Aufmerksamkeit erregen und halt eine Fernsehdoku darüber gedreht wird und Leute im Internet ihre Theorien aufschreiben und es ist sehr unangenehm plötzlich, wenn man so von einer Person aus dieser Familie hört, wie sich das für die angefühlt hat, weil es sich natürlich nicht so besonders gut anfühlt, wenn plötzlich alle Menschen so ein riesiges Interesse daran haben. Und ich habe auch eine Stelle rausgesucht, wenn du sie hören möchtest.
Sehr gerne.
Und zwar aus der Gerichtsverhandlung, bei der Maggie Nelson dann mit Teilen ihrer Familie ist und wo sie mit einer Zeugin sprechen, die die Person war, die damals die Leiche von der Tante gefunden hat. Grow admits that she never told the police that she crossed the fence and went into the cemetery. When an attorney asks her why, she says she felt too ashamed. She can't say why, but she felt ashamed. Watching the soft-spoken, traumatized woman on the stand who steadfastly avoids looking at my family and instead stares down at her hands for the majority of her testimony, I begin to feel ashamed too. Grow felt ashamed then for stepping in to take a closer look. Perhaps she feels ashamed now because it can feel hard and wrong to talk about the suffering of a stranger in the presence of those who knew and loved her. I know both of these feelings well. I have been taking a closer look for some time now. And although Jane and I are connected by blood, she remains as much of a stranger to me as she was to Grow. The story of her death may have affected both of our lives and brought us into the same room, but it doesn't mean that either of us feels that it's ours to tell. Ich bin auch weiterhin sehr glücklich mit, wie Maggie Nelson schreibt und mag das einfach sehr gerne und fand es nochmal eine sehr spannende Perspektive auf dieses Thema Trauer und Morde, besonders Morde an Frauen und eben der öffentliche Umgang damit und gleichzeitig so persönlicher Umgang damit.
Würdest du sagen, es ist zugänglicher, weil das Thema natürlich viel, ja, ich sag mal, allgemeinmenschlicher ist, weil Trauer und Tod, ich sag mal, damit muss sich ja jeder auseinandersetzen. Oder weil es eher, weil es mal einen anderen Weg geht. Bei Argonauten hatte ich das Gefühl, es ging ja mehr darum, die Theorie zu nehmen und das mit Persönlichem anzureichern. Und bei dem hier ist es, glaube ich, eher andersrum.
Also, ich würde argumentieren, dass man sich auch quasi alle Menschen irgendwie mit dem Thema Geschlecht auseinandersetzen. Nur manche, glaube ich, offensiver oder vielleicht bewusster als andere Menschen. Und ja, ich glaube, dass du voll recht hast, dass es bei Argonauten auch sehr darum ging, bestimmte Theorien über Geschlecht und Beziehungen und Körper mit persönlichen Erfahrungen zu verbinden. Und jetzt geht es, glaube ich, tatsächlich mehr darum, also es schreibt sie auch an einer Stelle, irgendwie einen Umgang mit dieser komplett absurden Situation zu finden, jetzt in diesem Gerichtsverfahren zu sein, über den Mord an der Person, deren Tod sich so krass auf ihr Leben auswirkt, weil es sich natürlich total krass auf diese Familie auswirkt, dass halt diese Anfang 20-jährige Schwester, Tochter, Tante getötet wurde. Und ich glaube, ihr Umgang ist halt darüber zu schreiben. Aber gleichzeitig ist es auch, oder findet sie es, glaube ich, auch selbst seltsam, darüber zu schreiben. Also diese Frage, was auch in der Lesestelle vorkam mit, ist es überhaupt okay, wenn ich diese Geschichte erzähle? Habe ich überhaupt ein Recht darauf, diese Geschichte zu erzählen? Oder habe ich vielleicht gar kein Anrecht auf diese Geschichte? Und ich glaube, so dieses, dass es mehr ein, dieses Buch ist mein Umgang mit einer emotional schwierigen Situation, ist, glaube ich, nochmal eben so, was du meinst, anderer Zugang zu einem Thema und anderer Ansatz und deswegen viel weniger theoretisch und viel mehr mit, ich erinnere mich an Dinge aus meiner Kindheit und erinnere mich daran, wie meine Eltern mit bestimmten Sachen umgegangen sind, als bei Argonauten.
Das ist natürlich auch spannend, weil ich finde, das ist ja eine Form, also nee, das hat einen Inhalt, der momentan sehr populär ist, schon seit 10, 15 Jahren oder vielleicht sogar noch länger, dieses True Crime, also echte Fälle erzählen oder aus Gerichtsverhandlungen berichten. Ich kenne das auch aus der Lokalzeitung. Besonders aufregende Fälle werden natürlich auch bei Gerichtsbeginn nochmal erzählt. Da gibt es aber normalerweise diese Frage gar nicht. Da wird sich die Geschichte ja tatsächlich angeeignet. Manchmal ja sogar aus Perspektive von Opfern, manchmal aus Perspektive von Tätern, was natürlich immer was Übergriffiges hat. Und finde ich natürlich bemerkenswert, aber auch relativ naheliegend, dass Maggie Nelson genau das hinterfragt.
Also ich meine, ich glaube, ich kann es einfach sagen, weil ich wirklich gar keine Faszination oder Begeisterung für True-Crime-Sachen habe. Also ich verstehe, also ich akzeptiere das, wenn Leute, oder respektiere das, wenn Leute sowas unterhaltsam finden, aber ich habe überhaupt keinen Bezug dazu. Deswegen kann ich, glaube ich, auch ihre Perspektive, die eine sehr kritische Perspektive gegenüber sowas ist und was du meinst, so eine sehr, ja, dass es vielleicht übergriffig ist, manchmal so über ziemlich krasse Geschichten für Einzelpersonen zu sprechen. Ich kann dieser Perspektive sehr viel abgewinnen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen, die True-Crime-Sachen gerne mögen, vielleicht anders darauf blicken.
Okay, jetzt stellt sich für mich die Frage, habe ich jetzt wirklich was Neues mitgenommen? Weil ich weiß ja schon, dass die Originals liebt und diesen Stil, der manchmal was literarisch, manchmal auch schon lyrisches hat. Ich habe auch ein bisschen in Blue Woods reingelesen, das hat ja schon, da geht es dann aber dann auch wieder um Theorien, um Fakten, dass sie das einfach sehr geschickt verbindet. Das nehme ich natürlich wieder mit, dass das aber diesmal ein ganz anderes Thema ist, ein grundmenschliches Thema, Trauer. Genau, das sind die beiden Sachen, die ich mitnehme, die aber, glaube ich, auch wirklich wichtig sind. Vor allem das Zweite, weil Trauer, Tod, vor allem gewaltsamer Tod, ist schwierig. Gut, ich glaube, da kann das Buch vielleicht auch helfen, wenn man sowas erlebt hat, meinst du?
Ja, keine Ahnung, weil ich in der Situation nie war, kann ich es, glaube ich, nicht so beurteilen. Aber ich glaube, dass es schon ein Buch ist, das dabei helfen kann, sich wie vielleicht streulich, sich nicht alleine zu fühlen mit bestimmten Situationen. Wobei es auch einfach sehr brutal und grausam ist zwischendurch. Also wenn halt so diese Gerichtsakten oder die Beschreibung von den Fotos vom Tatort oder von der Leiche dann irgendwie zitiert werden, das ist auch ein sehr grausames Buch
und okay, ein sehr hartes Buch. Also man ja. Braucht auch ein bisschen Kraft oder wie ist das richtige Wort dafür? Man braucht vielleicht ein dickes Fell auch, um das Buch zu lesen, um es auszuhalten.
Ja, oder man muss es in der richtigen Situation, glaube ich, lesen und ja. Sich darauf vorbereiten, das auszuhalten.
Okay,
ja.
Wichtiger Lesehinweis.
Ja, das stimmt.
Also, Maggie Nelson, Red Parts, Autobiography of a Trial, erschien bei Penguin. Wie viele Seiten hat's?
195.
195 Seiten. Es gibt übrigens auch eine deutsche Übersetzung, von der ich vermute, dass es tatsächlich das Buch ist. Erschien im Hansa Verlag, hat hier 224 Seiten und heißt ziemlich genau übersetzt, die roten Stellen, Autobiografie eines Prozesses.
Übersetzt, wunderbar, dann gibt es doch eine Übersetzung.
Übersetzt von Jan Wilm. Weil auch das muss man ja mal erwähnen, auch wenn du es jetzt natürlich im Original gelesen hast. Aber für Menschen wie mich ist es natürlich gut zu wissen, dass es eine Übersetzung gibt.
Das ist sehr gut zu wissen.
Ja, mein Englisch ist ja leider, naja, brauche ich immer doppelt so lang zum Lesen. Okay, und du hast noch...
Ich brauche auch länger, wenn ich auf Englisch lese, stelle ich immer wieder fest. Aber ich mache es auch gerne. Und ich habe noch was mitgebracht.
Genau, mal was anderes.
Genau, kein klassisches Buch, sondern ein Literaturmagazin. Und zwar heißt das Literarische Diverse, wird von Jasmin Altenay rausgegeben in einem eigenen Verlag. Und davon gibt es bisher zwei Ausgaben. Also das erscheint alles halbe Jahr. Und es gab jetzt eine zweite Ausgabe zu Sprache, die ich gelesen habe. Und die Idee hinter dem Magazin, was ja auch ein bisschen in dem Titel Literarische Diverse schon anklingt, ist es, für Stimmenraum und Sichtbarkeit zu schaffen, die sonst im Literaturbetrieb manchmal untergehen oder es irgendwie sehr schwer haben. Also besonders quasi gefördert oder beachtet, nehme ich mal an, bei der Auswahl für die Texte, die in dem Magazin erscheinen, weil da können einfach alle Leute quasi Texte, Fotos, Illustrationen einreichen. Und es wird besonders darauf geachtet, dass Queere und BPOC, also Black Indigenous People of Color, KünstlerInnen berücksichtigt werden. Und das führt zu einer für mich super spannenden Mischung, weil es so ein paar Leute sind, die ich irgendwie kenne, weil ich irgendwo schon mal Texte von ihnen gelesen habe oder Illustrationen gesehen habe. Und dann gibt es Leute, von denen ich irgendwie noch nie gehört habe und die ich mir dann bei Instagram angucke und so bin, oh, die Person macht ja tollen Content. Mal gucken, was die so in ein paar Jahren macht. Und das Grundprinzip, was hinter diesem Magazin steht und was sich auch ziemlich deutlich darin zeigt, dass so diese Idee von Empowerment und Selbstermächtigung, und zwar in Form von Illustrationen, Fotos und eben geschriebenem Wort. Und das ergibt total die spannende Mischung. Also bei diesem Thema Sprache gab es halt sehr viele Menschen, die zweisprachig aufgewachsen sind oder noch mehrsprachig aufgewachsen sind und die sich quasi auf diese Erfahrung bezogen haben, was ja eine Erfahrung ist, die ich nicht habe, weil ich nur mit Deutsch aufgewachsen bin, und die deswegen total spannend war, von so vielen verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven zu lesen, wie sich das für Einzelpersonen angefühlt hat und was die daraus irgendwie mitgenommen haben oder nicht mitgenommen haben. Und dann gab es auch noch Texte da drin, die sich halt auf einzelne Begriffe bezogen haben, zum Beispiel von einer Person mit Behinderung zu dem Begriff behindert und wie aufgeladen einzelne Worte sein können. Dann gab es auch Texte über so Sprachlosigkeit und wenn quasi keine Worte für Dinge gefunden werden oder wenn niemand über bestimmte Themen spricht. Also es wurde immer wieder über den Terroranschlag in Hanau im Februar geschrieben. Es gab ein Interview da drin mit Aminata Touré, mit der Politikerin aus Schleswig-Holstein, die ich eh ziemlich cool finde und die da auch drin vorkam. Ja, und deswegen ist es total die bunte Mischung aus verschiedenen Sachen. Und natürlich gab es auch Sachen drin, die mir jetzt nicht so viel gegeben haben, aber es gab irgendwie genug Sachen drin, in denen ich irgendwas finden konnte, dass ich sehr viel Spaß beim Lesen hatte. Und es ist einfach ein wahnsinnig ästhetisches Magazin. Also es ist so sehr hochwertig gedruckt und es macht einfach ganz viel Spaß, da durchzublättern und durchzugucken und es sich ins Regal zu stellen. Ja, ich war sehr angetan davon und freue mich schon auf die nächste Ausgabe, die im Dezember rauskommen wird. Und ich glaube, es wird um Widerstand gehen.
Ich bin ja auch schon auf dieses Magazin gestoßen, tatsächlich durch den Facebook-Algorithmus.
Wenn ich mich nicht durch täusche. Den Facebook-Algorithmus?
Ja, ich glaube, auf jeden Fall tauchte das irgendwie so in meiner Timeline. Vielleicht hat das auch irgendjemand geteilt, mit dem ich irgendwie connected bin. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich da auch drauf gestoßen und habe leider die erste Ausgabe verpasst, die war dann nämlich vergriffen, bedauerlich.
Ja, das muss man vielleicht dazu sagen, diese Ausgaben sind sehr schnell vergriffen, nachdem sie rauskommen.
Ja, weil sie, glaube ich, auch, also soll jetzt nicht geringschätzig klingen, aber sie haben natürlich jetzt auch nicht so eine hohe Auflage, weil es natürlich ein neues Magazin ist. Das ist jetzt genau. Die zweite Auflage, sowas muss ja auch wachsen, aber ich glaube, das hat viel Potenzial, wenn ich das so höre.
Ich glaube auch, dass es wahnsinnig viel Potenzial hat.
Wie, das heißt literarische Diverse, wie literarisch ist es? Ist es mehr, also so Menschen schreiben über eigene Erfahrungen oder ist es halt wirklich Literatur?
Es ist, glaube ich, wirklich eine Mischung. Also es gibt Menschen, es gibt viel Texte, die so klingen. Ich meine, man weiß es ja auch immer nicht genau, ne? Die klingen, als würden Menschen über eigene Erfahrungen schreiben, aber eben in sehr verschiedenen, also auch nicht alle. Also es gibt auch Texte, die losgelöst von eigenen Erfahrungen klingen, aber in ganz verschiedener Form. Also es gibt Gedichte drin oder zumindest Texte, die mit vielen Absätzen und manchmal sich reimend, manchmal sich nicht reimend geschrieben sind. Es gibt Texte, die sich mehr wie Kurzgeschichten lesen. Es gibt Texte, die mehr so essayistisch klingen, also auch die Länge variiert. Die meisten Texte sind so ein bis zwei Seiten lang, aber es gibt auch Texte, die sich über längere Seiten ziehen. Es gibt eben auch zwei Interviews da drin, die dann eben mehr so halt journalistisch wie in der Zeitung klingen. Also ich würde tatsächlich sagen, es ist literarisch divers, auch in der Form von irgendwie, wie Literatur verstanden wird und welche Textform darin genutzt wird.
Ich glaube, ich finde das sowieso eine sehr bemerkenswerte Aktion, was ich bisher so mitbekommen habe. Ich habe ja auch kurz mit der Verlegerin geschrieben, die das ja wirklich so fast im Alleingang, wenn ich das mitbekommen habe, so entwickelt hat und auch durchgezogen hat. Das finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert. Und ich fand es auch sehr spannend, dass es so, es versucht halt nicht einfach nur irgendeine Perspektive stärker zu machen oder aufzuzeigen, ohne dass ich es jetzt gelesen habe, aber von dem, was ich so auf der Website mitbekommen habe, sondern das wirklich sagt, hier kann eigentlich alles passieren, wir versuchen aber es halt so divers wie möglich zu machen. Ganz im Gegensatz zu anderen Magazinen, die ich jetzt lese, die, glaube ich, auch natürlich Wert darauf legen, dass nicht nur weiße AutorInnen dort schreiben, sondern halt auch Menschen mit Migrationshintergrund und Ähnliches. Bei denen aber, glaube ich, trotzdem immer irgendwie die Qualität des Textes vor der Position kommt. Das heißt, wenn Text vielleicht zu kurz ist, dann fällt er vielleicht schon durch oder weil Menschen.
Ach, du meinst, weil das Magazin dann irgendwelche Kriterien für so eine Textlänge zum Beispiel hat?
Genau. Naja, und auch, ich glaube, also da kann man natürlich auch Texte einschicken, ganz ohne Thema, was auch schwierig ist, weil man erstmal den Mut haben muss, erstmal so loszuschreiben. Man braucht erstmal einen Text. Im Gegensatz zu, wenn man ein Thema hat, dann hat man ein Thema, an dem man sich abarbeiten kann. Das heißt, es bevorzugt natürlich auch schon Menschen, die den Mut haben, ihre Stimme zu erheben und nicht so aufgefordert sind, erzählt doch mal bitte von euren Erfahrungen. Und dass sie natürlich oft aus so einem Umfeld auch herkommen, um Universitäten. Also wir haben im Vornherein ja auch kurz über Magazine gesprochen, die dann halt in Leipzig entstehen, neben dem Leipziger Literaturinstitut oder in Hildesheim neben der Uni oder in Wien, wo es das Institut für Sprachkunst gibt und so weiter und so fort. Also insofern war ich auch vorher schon sehr gespannt auf dieses Magazin und es klingt bei dir so, als ob es ein Projekt ist, das es sich auf jeden Fall lohnt zu verfolgen, weil es einfach nochmal mehr Einblicke gibt und viele Entdeckungen und wahrscheinlich auch Erkenntnisse bereithält.
Das ist eine gute Zusammenfassung davon, ja.
Literarische Diverse heißt das Magazin. Kann man sich, glaube ich, am besten auf der Website bestellen. literarische-diverse.de, wenn mich nicht täusche.
Ich glaube, ohne Minus. Ich glaube, einfach zusammengeschrieben.
Dann zusammengeschrieben. Literarische Diverse. Aber ansonsten kann man es auch über gängige Suchmaschinen finden. Eine Ausgabe kostet 15 Euro. Du hast schon gesagt, die nächste erscheint im Dezember.
Im Dezember.
Darf ich dir noch eine Frage stellen?
Voll.
Die ist mir gerade noch eingefallen, was ich hier ganz gut finde, dass du dann ausgerechnet dieses Magazin noch mit vorgestellt hast, beziehungsweise überhaupt deine Liste. Gab, als die Longlist bekannt wurde, bei so manchen Menschen so eine Diskussion darum, ob diese Liste nicht viel zu weiß und heterosexuell und männlich war sie ja nicht durchgängig, sie war ja ziemlich 50-50. Aber ja, da gab es Leute, die gesagt haben, ist ja wieder bloß irgendwie, ja, die Menschen mit Privilegien. Es gab eine Autorin, Olivia Wenzel, mit afrikanischen Wurzeln.
1000 Serpentinen Angst, meinst du? Das hatte ich auch überlegt, ob ich es...
Ja, ich habe es auch gelesen. Darüber hätten wir uns sehr lange unterhalten können. Aber das war vielleicht von anders. Genau, und Dennis Ode ich weiß es gar nicht so genau, ich habe das nicht so genau nachvollzogen, aber hat, glaube ich,
die auf jeden Fall beide nicht weiß sind. Ja.
Genau, obwohl ich habe Fotos, also man sieht es Dennis Ode jetzt nicht auf den ersten Blick an, also das ist ja auch immer noch ein Unterschied und ich weiß natürlich auch nichts Konkretes über sexuelle Orientierungen von den Schreibenden, aber es geht natürlich in den Büchern, wenn dann eher um heterosexuelle Beziehungen, denn um homo, queere oder genau, andere Formen von Beziehung und Liebe. Genau, was denkst du denn darüber? Hast du das Gefühl, war zu normativ?
Ich habe tatsächlich die ganze Longlist gar nicht mehr so sehr im Kopf. Also ich hatte mir die auch angeguckt, aber gar nicht mehr. Anscheinend habe ich sie mir nicht so im Detail angeguckt, dass ich mich so dolle daran erinnere. Ich glaube, dass es schon im deutschen Literaturbetrieb schon noch so ist, dass eine bestimmte Perspektive sehr oft privilegiert wird und das ist halt meistens eine weiße, heterosexuelle, oft männliche, wobei sich das ja gerade zu ändern scheint, Perspektive. Und ich glaube, es ist immer ein schmaler Grat, also weil zu sagen, da müssten jetzt mehr People of Color auf der Liste stehen oder mehr queere AutorInnen auf der Liste stehen, ist einerseits natürlich schwierig, weil es will ja auch niemand nur auf der Liste stehen, weil man jetzt nicht weiß oder nicht hetero ist. Das ist, glaube ich, grundsätzlich so ein Problem bei so Repräsentationsdiversitätsdebatten. Aber andererseits passiert das nicht von alleine, dass die Gruppen, die sehr viel Macht und sehr viele Privilegien haben, von alleine Platz machen und von alleine irgendwie verschwinden von so Listen und davon verschwinden die Mehrheit, auf so Listen zu sein. Und ich finde es voll wichtig, dass nicht nur Bücher von weißen Männern zum Beispiel oder von Hetero-Menschen oder von weißen Menschen auf dieser Liste stehen. Und ich glaube auch, dass es, das geht vielleicht oft unter, aber es gibt halt wahnsinnig viele super talentierte, schreibende Menschen in Deutschland, die nicht weiß oder nicht hetero oder nicht männlich sind. Das zeigt sich ja daran, dass es möglich ist, total viele Frauen auf diesen Listen zu haben und die Qualität geht dadurch nicht runter. Und ich glaube, dass es mit sehr vielen anderen Identitätskategorien genauso funktioniert und dass das Problem eher ist, dass der Literaturbetrieb oder generell dieses ganze System, das dahinter steht, welche Menschen in Verlagen veröffentlichen werden oder welche Menschen an Literaturinstituten angenommen werden oder in Förderprogramme reinkommen oder Stipendien kriegen oder eben auch in eine Jury kommen, in der die Longlist und Shortlist ausgewählt wird, dass diese Wege, was ganz gut zu dem passt, was du über Dennis Ode gesagt hast, für manche Menschen einfacher zu begehen sind als für andere. Und diese Wege sind einfacher zu begehen für Menschen, die einer bestimmten Norm entsprechen. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die sich ändern muss und dass es quasi nicht von jetzt auf nachher geht, dass man plötzlich ganz viele POC-AutorInnen hat auf dieser Liste, weil die vielleicht einfach nicht gefördert werden oder weil junge POC-AutorInnen vielleicht jetzt gerade mehr, aber vielleicht vor 10 Jahren noch nicht die Chancen hatten und noch nicht die Möglichkeiten hatten, wie weiße AutorInnen, und dass das Sachen sind, die sich halt ändern müssen und die Zeit brauchen und die aber halt auch einen systemischen Wandel brauchen und nicht nur so einen optischen, ah ja, setze ich mal 3 schwarze queere AutorInnen auf meine Longlist und dann sind wir gut für dieses Jahr und dann ist so unsere Diversitätsquote abgedeckt, weil das reicht halt nicht. Das ist halt nur so eine oberflächliche Veränderung, sondern richtige Veränderung ist halt tiefgreifender und braucht deswegen auch Zeit und braucht halt auch den Willen, sich tatsächlich zu verändern und braucht auch den Willen, Platz zu machen, weil natürlich hat diese Longlist nicht unbegrenzt Plätze und wenn halt mehr Frauen oder mehr POC oder mehr Queers auf dieser Liste stehen, dann stehen da halt weniger weiße Heteromänner drauf. Und das ist eine Sache, die passieren wird und ich finde es wichtig, das zu benennen. Und dann sind die halt, dann sind vielleicht auch noch die weißen Heteromänner drauf, die tatsächlich richtig, richtig gute Bücher schreiben und die nicht nur da sind, weil sie halt vielleicht es einfacher hatten, in bestimmte Literaturinstitute reinzukommen oder weil sie Bücher schreiben, mit deren Perspektive sich die Menschen in der Jury ganz toll identifizieren können, weil das halt auch vor allem dann irgendwie weiße Menschen sind. Und das sind, glaube ich, Sachen, die sich ändern müssen und die langsam anfangen, sich zu verändern. Aber ja, ich glaube, wir stehen erst sehr am Anfang davon und ich hoffe, dass diese Veränderung weitergeht, weil ich glaube, dass am Ende alle davon profitieren werden.
Okay.
Rant over.
Ja. Ja, ich fand es halt total interessant, weil ich mich, als ich das erste Mal gelesen habe, gefragt habe, also erstens, zum Beispiel in dem Roman Streulicht, weiß man überhaupt nicht, was für eine sexuelle Orientierung sie hat, weil sie hat keine Beziehung, sie hat auch keinen Crush oder so. Also sie könnte alles Mögliche sein. Das heißt, ob es da jetzt, also Sexualität spielt da eigentlich überhaupt keine Rolle. Also insofern finde ich es schwierig, Hetero- und Homosexualität oder Bisexualität als Kriterium anzulegen, weil man kann ja zum Beispiel homosexuell sein und muss nicht über Homosexualität schreiben. Das ist ja auch irgendwie, wäre ja auch total dumm und einschränkend. So jemand kann ja auch über das Dorfleben im Allgäu schreiben. Und da muss es da nicht um Homophobie gehen. Deswegen fand ich das als Kriterium erstmal schwierig, wenn auch nachvollziehbar. Und was Diversität von Ethnien angeht, dachte ich mir, also sie sind ja schon mal vorhanden, das ist ja schon mal ein guter Schritt. Auch wenn ich finde, dass Olivia Wenzel es durchaus auch auf die Shortlist verdient hätte.
Auf das jeden Fall.
Das hätte es auf jeden Fall geschmückt. So ging es dann nur darum, dass 4 Frauen und 2 Männer nominiert sind und nicht andersrum. Und sich dann auch die Frage stellt, okay. Aber was ich ganz interessant gerade bei dir fand, vielleicht braucht es keine Quote für diese Longlist, weil das überhaupt nicht funktioniert, weil das dem literarischen Betrieb ja auch momentan noch gar nicht entspricht. Kleine Anmerkung dazu noch. Ich glaube, in Schreibschulen wird, glaube ich, schon auch darauf geachtet, mehr Perspektiven reinzuholen. Und da wird das auch sehr viel diskutiert, wie schreibt man über welche Sachen. Das dauert halt, glaube ich, noch 5 Jahre, bis das Früchte trägt. Aber ich glaube, da
voll, das ist halt eine neuere Entwicklung, ne?
Aber mehr Gedanken weiterzuführen, dass du so wie die Jury gegangen bist, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Vielleicht braucht es keine Quote für die Liste, aber eine Quote für die Jury. Weil, wenn man, also ich habe mal mit Jackie Tome gesprochen, die aus Halle stammt, die jetzt in Berlin wohnt, auch eine nicht weiße Autorin, die aber auch nicht nur über dieses Thema schreiben will, logischerweise, weil sie auch mehr kann als das, aber die zum Beispiel bestimmt in dieser Jury auch sehr gut sitzen würde und die sich, glaube ich, auch dafür einsetzen würde. Oder Sharon Dodo-Otu, die vor vier Jahren den Bachmann-Preis gewonnen hat, die dieses Jahr die Rede zur deutschsprachigen Literatur gehalten hat, bei dem es auch darum ging, die sich da auch für einsetzt, dass mehr nicht weiße Menschen in dem Literaturbetrieb präsent sind. Das fände ich, glaube ich, sehr interessant. Das wäre vielleicht ein sehr guter Weg. Nicht, dass es hier jemanden interessieren würde, was unsere Empfehlung wäre, aber...
Ich glaube auch, dass es ein guter Weg ist, aber ich glaube auch, dass es voll der schwierige Weg ist, weil das sind ja voll die prestigereichen Positionen, zum Beispiel in der Jury für den Buchpreis zu sein. Und das will ja niemand aufgeben, diese Position.
Na, die wird ja jedes Jahr neu zusammengewürfelt. Es ist ja nicht wie in Leipzig, wo man 3 Jahre drin sitzt, oder beim Bachmann-Preis, wo man so lange drin sitzt, bis man sagt, man hat keine Lust mehr, sondern das
wird auch gutes Prinzip einfach.
Naja, kommt ja aus einer anderen Tradition. Es hat auch was Sympathisches, wenn man schon im Jahr weiß, ach, der nervt mich doch immer so, da kann ich mich vorher schon drüber aufregen. Will ich gar nicht kleinreden. Aber der Deutsche Buchpreis, da wird die Jury, soweit ich weiß, jedes Jahr neu zusammengesetzt.
Weißt du, von wem die ausgewählt wird?
Ich glaube, vom Börsenverein des Buchhandels.
Ja, Preis dann ist ja auch wieder die Frage, wer die Leute im Börsenverein sind, die das entscheiden. Es gibt so viele Machtpositionen, die oft auch nicht gesehen werden.
Das stimmt.
Also, weil sie sehr unsichtbar machen.
Ja. Ich glaube, es würde halt überhaupt nicht wehtun, dieser Jury das mitzugeben, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Leute, die sich für diesen Buchpreis interessieren, so Sturm laufen würden, wenn es auf einmal diverser werden würde. Ich glaube, wenn jetzt irgendwelche Verlage, die historische Romane rausgeben, auf einmal da Wert drauf legen. Oder zum Beispiel gibt es ja viele Science-Fiction-Preise oder Fantasy-Preise. Ich glaube, da wäre es schon schwieriger, weil es da mehr Kräfte gibt in der Community, die sowas lesen, die auf, das war aber schon immer so, bestehen.
Was ja auch interessant ist, weil es gibt ja auch total coole POC-AutorInnen, die historische Romane oder Science-Fiction schreiben. Ja,
also historischen Roman kenne ich mich nicht aus. Das war ein total doofes Beispiel. Das klingt auch immer so, ne? Das trifft einfach nicht meinen Lesegeschmack. Aber ich habe früher zum Beispiel Science-Fiction gelesen. Ich habe früher Fantasy gelesen. Ich lese jetzt auch gerne Science-Fiction. Und ich glaube, da gibt's aber eher so Kräfte, die sagen, ach, warum muss denn das jetzt eine Frau sein? Ich will aber einen männlichen Helden, der soll dann auch bitteschön weiß sein, weil die Helden sind nun mal
weiß. Ich bin das Zentrum der Welt, alles soll aussehen wie ich. Meine Perspektive ist universell, ja.
Ja, wirklich. Also ich kann mir vorstellen, da wäre es schwieriger, das durchzusetzen, aber bei so einem deutschen Buchpreis ist es nicht so schwierig.
Ja, aber ich würde sagen, wir beobachten gespannt weiter.
Ich kann mich auch erinnern, als wir irgendwo bei Facebook gepostet haben, mehr Frauen auf der Shortlist als Männer, weil das einfach ein krasser Fakt war, den man gut als Nachricht geben konnte, hat auch jemand drunter geschrieben, das ist jetzt aber keine Gleichberechtigung, weil ja nicht gleich wie Männer wie Frauen.
Wow, ja, ich glaube, es muss noch sehr viele Shortlists mit viel mehr Frauen als Männern geben, bevor wir über Gleichberechtigung und Ausgleich sprechen können.
Ja. Und damit beschließen wir das für heute auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich schreibe auch alle Titel, die wir besprochen haben, auch nochmal ordentlich in den Text rein. Das heißt, ihr müsst euch nicht alles aufschreiben, ihr könnt das nachlesen. Deswegen besucht uns auf schräglesen.de. Auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Instagram-Seite, auf unserer Twitter-Seite. Könnt ihr überall folgen und abonnieren und liken und worauf ihr so Lust habt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Schräglesen hoch 2. Die Bücherdiskussion.